Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Liebe Hörerfreunde, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Wir freuen uns, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Anna Nedelea.
Funkjournal.
Heute findet in Bukarest ein Treffen der Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Europas statt, an dem der rumänische Ministerpräsident Marcel Ciolacu, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, EU-Kommissar Nicolas Schmidt, der SPE-Vorsitzende Stefan Löfven, der SPE-Generalsekretär Giacomo Filibeck, der stellvertretende SPE-Vorsitzende Victor Negrescu und andere rumänische Linkspolitiker teilnehmen. Zu den Diskussionsthemen gehören die Alternative zu den Mandaten rechtsgerichteter Kommissionspräsidenten oder die Frage, was die SPE tun wird, damit die EU besser, effizienter und vor allem im Interesse der Bürger arbeitet, so die rumänische PSD. Letzten Monat fand auch der Kongress der Europäischen Volkspartei in Bukarest statt, auf dem die deutsche Politikerin Ursula von der Leyen für eine neue Amtszeit als Leiterin der Europäischen Kommission nominiert wurde. Diese Treffen fanden im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni statt. Mehr als 2200 Militärangehörige der NATO und der Partnerstaaten werden in Rumänien im Rahmen der multinationalen Übung Sea Shield 24 im Schwarzen Meer an der Küste, auf der Donau und im Delta für Einsätze zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten, zur Kontrolle der See- und Flussschifffahrt, zur Suche und Rettung auf See, zur Unterstützung eines Schiffes in Seenot und zur Gewährleistung der Sicherheit kritischer Infrastrukturen trainieren, an der von den rumänischen Seestreitkräften vom 8. bis zum 21. April organisierten Übung nehmen 12 Länder teil: Bulgarien, Frankreich, Georgien, Griechenland, Italien, das Vereinigte Königreich, die Republik Moldau, die Niederlande, Polen, Portugal, die Türkei und die Vereinigten Staaten. Das Militär wird 27 See- und Flussschiffe, 17 Flugzeuge und 91 Fahrzeuge und Boote einsetzen. Die erste Übung Sea Shield fand 2015 statt. Die Szenarien werden laufend angepasst, um schnell und effektiv auf das gesamte Spektrum der Bedrohungen für die regionale Sicherheit und Stabilität zu reagieren, so das Verteidigungsministerium in Bukarest. Die Ständige Wahlbehörde Rumäniens gab bekannt, dass die Gesamtzahl der im Wahlregister eingetragenen wahlberechtigten Bürger am 31. März 18.965.288 beträgt, 24.454 mehr als bei der letzten Information Ende Februar. Von der Gesamtzahl der im Wahlregister eingetragenen rumänischen Wähler haben 18.020.261 ihren Wohnsitz oder Aufenthalt im Land und 945.027 haben ihren Wohnsitz im Ausland und besitzen einen CRDS-Pass. In diesem Jahr sind in Rumänien Parlaments- und Kommunalwahlen im Juni, Präsidentschaftswahlen im September und Parlamentswahlen im Dezember vorgesehen. Die Slowaken stimmen am Samstag in der entscheidenden Runde der Präsidentschaftswahlen ab, die der Präsident des Parlaments in Bratislava, Peter Pellegrini, und der ehemalige Außenminister Ivan Korkok bestreiten. Vor zwei Wochen im ersten Wahlgang hatte Korkok 42% der Stimmen erhalten, Pellegrini 37%, doch Umfragen sehen ihn nun mit 2 Prozentpunkten Vorsprung. Pellegrini, ein ehemaliger Regierungschef, wird vom derzeitigen populistischen Premierminister Robert Fico unterstützt, der sich weigert, der benachbarten Ukraine militärische Hilfe zu leisten, die Souveränität des Landes in Frage stellt und zum Frieden mit Russland aufruft. Pellegrini betonte jedoch, dass die Slowakei trotz Ficos Äußerungen in der EU und der NATO verankert bleiben werde. Korkok ist ein überzeugter Pro-Europäer, der sagt, die Russische Föderation hat das Völkerrecht mit Füßen getreten. Ich glaube nicht, dass die Ukraine einen Teil ihres Territoriums aufgeben muss, um Frieden zu bekommen. Die israelische Armee gab am Samstag bekannt, dass sie in der Nacht die Leiche einer Geisel in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen gefunden hat. Laut der von internationalen Nachrichtenagenturen zitierten Quelle wurde Elad Kazir, der zum Zeitpunkt seiner Entführung am 7. Oktober 2023 aus dem Kibbuz Nir Oz 47 Jahre alt war, laut Geheimdienstberichten in der Gefangenschaft von der Terrororganisation Islamischer Dschihad getötet. Seine Mutter Hannah, die ebenfalls als Geisel genommen worden war, wurde am 24. November im Rahmen des einzigen Waffenstillstands in dem 6-monatigen Krieg zwischen Israel und der palästinensischen islamistischen Bewegung Hamas freigelassen. Sein Vater Abraham wurde am Tag des Angriffs auf den Kibbuz getötet. Der Leichnam von Elad Kazir wurde nach Israel überführt, wo er offiziell identifiziert wurde, teilte die Armee mit und drückte der Familie ihr tiefes Beileid aus. Und nun zum Wetter. Schönes Wetter heute in Rumänien mit höheren Temperaturen als normal. Die Tageshöchstwerte schwanken zwischen 15 und 26 Grad Celsius. Im größten Teil des Landes werden Regenfälle verzeichnet. In Bukarest messen die Thermometer 24 Grad. Das waren die Meldungen.
Der Wochenspiegel. Es geht weiter bei Radio Rumänien International mit einem Rückblick der wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche. Sie hören die Rubrik Wochenspiegel, zusammengefasst von Roxana Vasile. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung Ihres Beitrags. Rumänien ist am 31. März dem Schengen-Raum beigetreten, allerdings nur mit den Luft- und Seegrenzen. Auf den 17 internationalen Flughäfen sowie in den 4 Häfen am Schwarzen Meer werden seit vergangenem Sonntag die Reisedokumente derjenigen, die aus einem Land des freien Personenverkehrs kommen oder dorthin reisen, nicht mehr kontrolliert. Die Polizei kann jedoch stichprobenartig Kontrollen durchführen, um Personen mit falschen Reisedokumenten zu identifizieren, die nicht ausreisen dürfen, um gesuchte Personen aufzuspüren und um die Vorschriften über die Begleitung von Minderjährigen und die Bekämpfung von Migration und Menschenhandel einzuhalten. Die Landwege bleiben aufgrund des österreichischen Vetos, das vor allem auf interne Wahlkalküle zurückzuführen ist, vorerst außerhalb von Schengen. Die Europäische Kommission hat in Brüssel zugesichert, dass sie alle Anstrengungen unternehmen wird, damit in diesem Jahr eine positive Entscheidung über den Beitritt und die Landgrenzen getroffen wird. In Rumänien wurde der, wenn auch nur teilweise, Beitritt zur Freizügigkeitszone von den Politikern und den Bürgern sehr begrüßt. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Marcel Ciolacu erklärte, dass die Regierung einen klaren und fest angenommenen Plan für einen vollständigen Beitritt bis Ende 2024 habe. Diese Perspektive hänge jedoch unter anderem von externen politischen Entwicklungen und Umständen ab, die nicht in der Sphäre der diplomatischen Intervention Rumäniens liegen, erklärte Innenminister Cătălin Predoiu. Der 20. Jahrestag des Beitritts Rumäniens zur NATO sowie der 75. Jahrestag der Gründung des Nordatlantischen Bündnisses wurden am Dienstag in Bukarest mit einer feierlichen gemeinsamen Sitzung der beiden Kammern des Parlaments begangen. Die Abgeordneten und Senatoren verabschiedeten eine Erklärung, in der sie betonten, dass die Mitgliedschaft Rumäniens in der Allianz eine Garantie für den Schutz der Bürger, der Demokratie und der individuellen Freiheiten darstellt. Der Präsident des Senats und Vorsitzende der Nationalliberalen Partei, Nicolae Ciucă, Armeegeneral der Reserve, würdigte, dass es Rumänien in den 20 Jahren seit seinem Beitritt gelungen ist, ein wichtiges Mitglied der NATO zu werden. Für Rumänien war der Beitritt zum Bündnis die Verwirklichung eines historischen Wunsches und eines sicherheitspolitischen Gebots, so Außenministerin Luminița Odobescu, die Rumänien in Brüssel bei den Veranstaltungen zum 75-jährigen Bestehen der NATO vertrat. Eine vom rumänischen Institut für Bewertung und Strategie durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass über 80% der Rumänen der Meinung sind, dass der Beitritt des Landes zur NATO eine gute Sache war und dass die Verbündeten Rumänien im Fall eines Angriffs verteidigen werden. Diese Woche fand in Bukarest ein Arbeitstreffen zu den Prioritäten der Europäischen Union für die nächsten 5 Jahre statt. Gastgeber des Treffens, an dem die Premierminister von Belgien, Ungarn und Kroatien teilnahmen, waren der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis und der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel. Sie analysierten die Maßnahmen zur Erreichung des gemeinsamen Ziels, das Profil der Union zu stärken, ein Prozess, zu dem Rumänien nach Ansicht von Präsident Iohannis einen wichtigen Beitrag leisten kann. Im vergangenen Jahr hat die Europäische Union einen Prozess zur Festlegung ihrer strategischen Prioritäten eingeleitet und dabei die Themen Sicherheit und Verteidigung, Erweiterung, Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, Energie und Migration ausgewählt. Die strategische Agenda für den nächsten institutionellen Zyklus 2024-2029 soll vom Europäischen Rat auf seiner für Ende Juni anberaumten Tagung angenommen werden. Um das Bewusstsein für Cybersicherheitsrisiken zu schärfen, hat die Nationale Direktion für Cybersicherheit in Rumänien am Montag einen Leitfaden veröffentlicht, der den Rumänen helfen soll, Deepfake-Material zu erkennen. Der Leitfaden enthält detaillierte Informationen darüber, was Deepfake bedeutet, wie es hergestellt wird und wie man solches Material erkennen kann. Der Leitfaden, der auch auf der Webseite dnsc.ro verfügbar ist, informiert die Bürger auch darüber, was zu tun ist, wenn sie Opfer eines Deepfakes werden. Die Nationale Direktion für Cybersicherheit weist darauf hin, dass dieses Jahr in Rumänien alle 4 Arten von Wahlen stattfinden oder dass der digitale Bereich zu einem komplexen Grund des ideologischen Kampfes werden kann und dass Deepfake-Technologien in der Lage sind, Bilder und Stimmen fast perfekt zu reproduzieren. Diese können die Meinung und die Wahl der Wähler erheblich beeinflussen. Die rumänische Nationalbank hat am Donnerstag beschlossen, den Leitzins für 1 Jahr und 4 Monate unverändert bei 7% pro Jahr zu belassen. Die Zinssätze, zu denen die Geschäftsbanken bei der Nationalbank Kredit aufnehmen können, und die Zinssätze, die sie erhalten, wenn sie Geld bei der Zentralbank einlegen, wurden ebenfalls beibehalten. Nach den Prognosen der Landesbank stieg die jährliche Inflationsrate im Januar auf 7,41%, ging aber im Februar auf 7,23% zurück. Nach den derzeitigen Einschätzungen wird die Inflation weiter zurückgehen, allerdings unter dem Eindruck der Unsicherheiten und Risiken, die sich aus den jüngsten fiskalischen Maßnahmen zur Unterstützung des Haushaltskonsolidierungsprozesses sowie aus der Begrenzung des Handelszuschlags auf Grundnahrungsmittel ergeben. Unsicherheiten und Risiken für die mittelfristige Entwicklung der Inflation werden auch durch den Krieg in der Ukraine, den Konflikt im Nahen Osten und die wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa, insbesondere in Deutschland, hervorgerufen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Kulturchronik.
In den nächsten Minuten begrüßen wir Sie, meine Damen und Herren, zur Kulturchronik bei Radio Rumänien International von unserer Kollegin Corina Sabo. Ein interessanter Dokumentarfilm, der letztes Jahr beim Astra Film Festival prämiert wurde, ist seit einiger Zeit auch in den rumänischen Kinos zu sehen. Die Regisseurin Diana Gavra hat mit Beharrlichkeit und Mut eine vertrauensvolle und intime Beziehung zu den Protagonisten aufgebaut, um uns eine Gruppe von Menschen näher zu bringen, für die der Taschendiebstahl, wie sie es beschreiben, eine Lebensart ist. Mit Objektivität, ohne Sensationslust, enthüllt der Film Amar meisterhaft die Persönlichkeiten der Menschen jenseits von Stereotypen und gibt den Protagonisten Raum, über ihr kompliziertes Leben offen zu berichten, hieß es in der Begründung der Jury des Astra Film Festivals bei der Preisverleihung. Die Hintergrundgeschichte dieses Films ist vielleicht noch interessanter als der Film selbst. Amar Raducanu, ein junger Roma, der Hauptprotagonist und Namensgeber des Films, und die Regisseurin Diana Gavra lernten sich 2021 kennen. Amar entwendete Gavra einen Umschlag mit Geld, die Frau meldete den Diebstahl bei der Polizei und mit Hilfe von Überwachungskameras wurde der Täter gefasst. Amar war damals gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er ebenfalls wegen Diebstahls gesessen hatte, und er schlug Diana Gavra vor, ihr das Geld zurückzugeben, um einer erneuten Verurteilung zu entgehen. Der Frau war jedoch klar, dass Amar widerstehen müsste, um ihr das Geld zurückzugeben. Sie willigte jedoch ein, ihre Klage unter einer Bedingung zurückzuziehen. Amar Raducanu musste akzeptieren, vor der Kamera aufzutreten und die Hauptfigur in ihrem Dokumentarfilm sein. Der Mann sagte zu, und so begann ihre Zusammenarbeit, die zu diesem Film führte. Als die Dreharbeiten begannen, hatte Diana Gavra, Regisseurin, Juristin und Professorin an der Nationalen Hochschule für Politik- und Verwaltungsstudien, auch einen Doktortitel über die Integration der Roma, so dass sie das Thema gründlich recherchiert hatte. Der Film war für sie eine Herausforderung, über ihre Grenzen hinauszugehen und zu versuchen, sich in eine Welt hineinzuversetzen, die ihr eigentlich völlig fremd war.
Am vrut ca prin acest film să pun o altă lumină asupra acestei lumi și să privesc lucrurile din perspectivă.
Mit diesem Film wollte ich ein anderes Licht auf diese Welt werfen und die Dinge aus einer menschlichen Perspektive betrachten. Ich wollte diese Leute so sehen, wie sie wirklich sind, ihre Probleme, Erfahrungen, Gefühle, Wünsche und Frustrationen kennenlernen. Im Laufe eines Jahres gelang es mir, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, einfach alles, was im Leben von Amar, seiner Familie und seinem engen Freundes- und Verwandtenkreis passierte, festzuhalten. Natürlich haben Leute wie wir mit seinem Umfeld überhaupt nichts zu tun. Wir leben in Parallelwelten, jeder in seiner eigenen Blase, und wir haben den Eindruck, dass alle so denken wie wir, dass wir einander verstehen können, dass unsere Welt perfekt ist. Unsere Welten, meine und die von Amar, kommen nur im Konfliktfall zusammen. 2021 hatte er mir Geld gestohlen, ich hatte Anzeige erstattet und er wäre fast im Knast gelandet. Tatsächlich wissen wir nicht, wie diese Menschen leben, und sie wissen nicht, wie wir leben. Sie
Sie wissen nicht, welche andere Lebensperspektiven Sie haben könnten, denn wir haben uns nicht einmal die Frage gestellt, ob Sie ein anderes Leben führen könnten. Deshalb dachte ich, dass ich mit diesem Film ein Licht auf Ihre Welt, aber auch auf unsere Welt werfen kann, indem ich Themen wie soziale Verantwortung anspreche. Amar wurde nämlich mitten in der Hauptstadt geboren, aber er ist ein totaler Analphabet. Wir führen Debatten über funktionalen Analphabetismus und befürchten, dass er weit verbreitet ist. Aber Amar kann nicht einmal seinen eigenen Namen schreiben. Und ich frage mich, wie es möglich ist, dass ein Kind, das 1986 im Zentrum von Bukarest geboren wurde, sich selbst überlassen wird. Stimmt, die Familie hat ihn nicht zur Schule gelassen. Das war nicht ihr Lebensmodell. Aber was hat die Gesellschaft für ihn getan? Ich finde, man hätte in der Statistik erwähnen müssen, dass dieses Kind nicht zur Schule gegangen ist. Und dann frage ich mich, ob wir keine Verantwortung gegenüber diesen Menschen haben. Welche Möglichkeiten hat Amar, der nicht einmal seinen eigenen Namen schreiben kann, im Zeitalter von ChatGPT?
Ce poate Amar să facă? Care nu știe să scrie nici măcar numele.
Der Film erzählt die Geschichten von Menschen, die aus benachteiligten Verhältnissen stammen, die süchtig waren und auf der Straße aufgewachsen sind, sowie von Menschen, die das System, das Gesetz und die Haft in verschiedenen Gefängnissen in Europa aus erster Hand kennengelernt haben. Einige sind unverbesserlich, andere haben sich aber in die Sozialsysteme anderer Länder integriert, haben Lesen und Schreiben gelernt, haben ein soziales Leben, haben ein Zuhause und verbringen ihre Zeit auf konstruktive Weise. Als er Diana Gavra kennenlernte, war Amar Raducanu 35 Jahre alt und hatte 13 Jahre wegen Diebstahls im Gefängnis gesessen. Dianas Vorschlag, ihn zu einer Filmfigur zu machen, veränderte sein Leben, sagt Amar. Sie sehen ja, dass ich nicht mehr in dieser Welt bin. Ich möchte wirklich aus der kriminellen Welt raus. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich will nicht mehr in den Knast. Ich war schon so oft dort, dass ich das jetzt satt habe. Ich möchte ein Zuhause haben, wo es mir besser geht. Und der Vorschlag von Diana Gavra hat mir gefallen. Ich wollte sehen, wie auch ihre Welt ist, eine Welt, die ich nicht kenne. Und sie gefällt mir jetzt wirklich. Als wir mit den Dreharbeiten begannen, war es ein bisschen schwierig, weil ich nicht an die Kamera gewöhnt war. Aber dann fing ich an, es zu mögen. Und schließlich war es gut. Ich habe sozusagen den Dreh rausbekommen. Wir haben es zusammen mit den Kollegen gelernt. Der Dokumentarfilm Amar ist eine Produktion von Pintadera Film und Pro Omnia Cinema und wurde mit Unterstützung des Nationalen Filmzentrums gedreht. Kameramann war Marius Panduru, den Schnitt übernahmen Eugen Kellemann und Monika Pascu.
Ist nach Hause gekommen und da wollte ich ihr etwas, das ihr schmeckt, zubereiten. Ich entschied mich unter anderem für eine Salat-Chorba. Eine Ciorba ist eine rumänische saure Suppe. Ich wusste, dass die Salat-Ciorba, die meine Mutter ihr manchmal zubereitete, eines ihrer Lieblingssuppen ist, und da Salat ein angesagtes Saisongemüse ist, war die Entscheidung leicht gefallen. Eine Salat-Ciorba ist ein siebenbürgisches Gericht. Ich selbst hatte es bisher noch nie zubereitet. Also rief ich eine Verwandte in Siebenbürgen an, und hier ist nun ihr Rezept. Die Zutaten sind folgende: 2 große oder 3 mittlere Salatköpfe, etwas durchwachsenen Speck, eine Zwiebel, Sie können auch einen größeren Bund Jungzwiebel verwenden, etwas Knoblauch, ein Teelöffel Süßpaprika, ein Esslöffel Mehl, 2 Eier, ein Eigelb, 3 Esslöffel saure Sahne, Dill, Salz, Essig und 1,5 bis 2 Liter Wasser. Und nun zu der Zubereitung. Den Salat gut waschen und in 2-3 cm dicke Streifen schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch klein hacken, den Speck in Streifen schneiden und in einen Topf leicht anbraten. Zwiebeln und Knoblauch hinzugeben und glasig dünsten. Anschließend Paprika darüber streuen, umrühren und den Salat hinzugeben. Mit Wasser auffüllen und 15 Minuten bei geringer bis mittlerer Hitze kochen lassen. In der Zwischenzeit die Eier mit dem Mehl und einer Prise Salz verrühren und ein Omelett zubereiten, das auf beiden Seiten leicht angebraten wird. Anschließend das Omelett in Streifen schneiden. Das Eigelb mit der sauren Sahne in einer Schüssel verrühren, den Dill klein schneiden. Wenn der Salat fertig ist, die Omelettstreifen hinzugeben und die Ciorba mit Salz und Essig abschmecken. Etwas heiße Suppe in die Schüssel mit dem verrührten Eigelb und Sahne geben, die Suppe vom Herd nehmen und den Schlüsselinhalt hineinrühren, den Dill darüber streuen. Mir bleibt jetzt nur noch übrig, Ihnen viel Freude beim Nachmachen zu wünschen. Guten Appetit!
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Hörerfreunde, seien Sie herzlich willkommen zu einer neuen Begegnung mit der rumänischen Rockmusik. Die heutige Musiksendung widmen wir einer beliebten und traditionsreichen rumänischen Rockband, Roșu și Negru. Mit einer 60-jährigen Geschichte gilt die Band als eine der ersten Rockbewegungen in Rumänien. Gegründet wurde Roșu și Negru 1963 in Bukarest von Nancy Brandes, einem Musiker, der sich inzwischen in Israel niedergelassen hat. Dazu gehörten damals auch die später berühmten Solistinnen Mirabela Dauer, damals bekannt als Bela Scorțaru, und Anda Călugăreanu. Einige Jahre später wurde Brandes Student an der George Enescu Musikhochschule in Iași im Nordosten Rumäniens und die Gruppe setzte ihre Arbeit dort fort, allerdings in einer völlig anderen Zusammensetzung. Bandmitglieder waren im Herbst 1968 Nancy Brandes Keyboards, Niki Dorobanzu und Florin Malkovic Gitarre und Solisten, Dumitru Grigoraș Flöte, der Schlagzeuger, damals erst 13 Jahre alt, Ovidiu Lipan, Spitzname Zenderica, wegen der Kraft, die er auf das Schlagzeug ausübt, und später auch mit Liviu Tudan, der vom Bukarester Konservatorium zum Konservatorium in Iași gewechselt hatte. Tudan wird Bassist und Gesangsolist bei Roșu și Negru. Sie wurden von ihrem Professor an der Musikhochschule Sabin Păuța betreut, der bekanntlich der erste war, der seine Harmonielehre mit Beispielen von den Beatles, Hendrix, Blood oder Sweat and Tears begründete. Wir hören uns zunächst den Song Semnul Tău, dein Zeichen, gesungen von Roșu și Negru aus dem Jahr 1988. Mitglieder der Band nahmen einige Lieder für Radio Bukarest auf und wurden vom rumänischen Fernsehen gefilmt. Aber obwohl sie sich mit musikalischen Werken vom großen Wert präsentierten, wurde die einzige Plattenfirma der damaligen Zeit, Elektrekord, nicht auf Roșu și Negru aufmerksam. Erst 1973 und 1977 veröffentlichten sie eine EP Extended Play mit den Liedern Leopardul, Cântecul Pădurii und Cadrane. Wir hören uns in den nächsten Minuten Cadrane. Die Musik und der Text stammen von Nancy Brandes mit der Stimme des damaligen Bassisten Florin Marcovici.
Thank you. ceasul. Le da și apără pompasul prin timpul în care te acum.
Erste Kontakt mit dem Publikum fand im Dezember 1969 auf dem berühmten Festival Club A in Bukarest statt. Dort trat die Band mit dem Song Fool's Prayer auf, das 90 Minuten dauerte. Im Jahr 1975 wandert Nancy Brandes nach Israel aus und Leave You to Dan wird Bandleader. Der Sound der Band unterscheidet sich von einer Generation von Musikern zur nächsten. In einer Dokumentation im rumänischen Fernsehen erklärte Tudan, dass in 30 Jahren mehr als 40 Instrumentalisten bei Roșu și Negru gespielt haben. Viele von ihnen sind in das Geschichtsbuch des rumänischen Rock eingegangen, weil sie in verschiedenen Bands oder musikalischen Bereichen Spuren hinterlassen haben. Unter ihnen Dan Bădulescu, Sorin Tudoran, Dorin Vintilă Zaharia, Nuțu Olteanu, Herico Radini, Dan Kreimermann, Adrian Ordan. Namen, die wir in anderen Formen wiederfinden werden. Das letzte Konzert von Roșu și Negru fand während eines wichtigen Festivals in Bukarest statt, Rock 93, mit Liviu Tudan und Ovidiu Lipan Țăndărică als Kernmitglieder. Când pleci tu, komponiert von Adrian Ordean auf dem Text des Dichters Dan Verona, ist auf dem Album Semnul tău, dein Zeichen, erschienen 1988 zu finden. Solist Liviu Tudan. Viel Spaß beim Zuhören.
Thank you. Radio Rumänien International.
Es geht weiter mit unserem Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International. Wir beginnen mit einem Fragment aus der Geschichtsrubrik Pro Memoria.
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in den rumänischen Fürstentümern Sklaverei. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts entstand in den rumänischen Fürstentümern Walachei und Moldawien die abolitionistische Bewegung als Umsetzung der Ideen, die die dort ausgebildeten rumänischen Eliten aus dem Westen mitgebracht hatten. Das Ziel der rumänischen Abolitionisten war die Befreiung der Roma-Sklaven, insbesondere die vom Staat, der Kirche und von Privatpersonen gehalten wurden. Viorel Akim ist einer der wichtigsten Spezialisten für die Geschichte der rumänischen Roma. Er wollte den in den Fachstudien verwendeten Begriff klären. Es handelte sich um echte Sklaverei. Es handelte sich um Menschen ohne Rechtspersönlichkeit, die das Eigentum eines anderen waren. Was in den rumänischen Fürstentümern herrschte, war Sklaverei nach allen alten und neuen Maßstäben der Forschung über Sklaverei. Bereits im 14. Jahrhundert, seit den frühesten erhaltenen Gerichtsakten, gab es Sklaven auf dem Gebiet der Fürstentümer Walachei und Moldau. Die rumänische Gesellschaft war eine Sklavengesellschaft, aber keine Sklavengesellschaft, wie es einige US-Südstaaten waren. Sklaven spielten keine so große Rolle in der Wirtschaft. Prozentuell gesehen machten sie 7% aus. Um eine Gesellschaft als Sklavengesellschaft zu bezeichnen, musste ein Drittel der Bevölkerung Sklaven gewesen sein. Viorel Akim wies auf die Beständigkeit der Sklaverei in Rumänien bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hin.
Sklaviera nu este veche. Începe cu începuturile celor două state românești, Țara Românească și Moldova.
Die Sklaverei in Rumänien ist uralt. Sie ist seit den Anfängen der Staaten Walachei und Moldau bezeugt. Die ersten Sklaven waren die Tataren. Die rumänischen Staaten wurden mit Sklaverei geboren und gingen ohne Sklaverei aus der Geschichte hervor. Die Generation von 1848, die die Zukunft Rumäniens nicht nur in der Vereinigung der Walachei mit der Moldau und der Schaffung der rumänischen Nation sah, war besessen von der Idee, im Moment der Vereinigung nicht mit der Sklaverei, mit dieser sozialen Schande, wie sie es nannte, verwickelt zu werden. Die Generation von 1848 hat dies getan. Es war eine außerordentliche administrative und politische Anstrengung, aber es gelang ihr, die letzten Reste der Sklaverei am 20. Februar 1856 zu beseitigen. Die Befreiung der Sklaven war die größte soziale Reform in der rumänischen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Das Ergebnis war, dass etwa 250.000 Roma-Sklaven zu freien Menschen wurden. Viorel Akim berichtet weiter.
Sklavii de origine Roma oarecum au monopolizat această instituție, în sensul că începând cu un anumit moment în istorie,
Sklaven mit Roma-Herkunft hatten gewissermaßen ein Monopol auf die Institution der Sklaverei, in dem Sinne, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte die große, immense Mehrheit der Mitglieder dieser Rechtskategorie, die später Zigeuner genannt wurde, von Roma abstammte. Aber diese Kategorie umfasste auch ethnische Rumänen und Menschen anderer Ethnien in einigen historischen Perioden in recht großer Zahl.
Alex Grigorescu mit einem Fragment aus der Geschichtsrubrik Pro Memoria von Montag. Wir spazieren weiter und kommen zu der Rubrik Es grünt so grün, 3 Minuten für die Umwelt an.
Wirtschaftsbeteiligte in Rumänien, die im Rahmen der nationalen Abfallverwertungsvorschriften tätig sind, können bis zu 8,4 Millionen Euro für den Bau einer Recyclinganlage erhalten. Diese Finanzierung erfolgt vor dem Hintergrund einer negativen Bilanz. Rumänien schafft es, nur 12-13% seiner Abfälle in Recyclinganlagen zu entsorgen. Nicht zuletzt landen mehr als 80% der produzierten Abfälle auf Deponien, während es im EU-Durchschnitt nur knapp über 20% sind. Nach den kürzlich bekannt gegebenen Finanzierungsleitlinien für das Recyclingfabrikenprogramm dürfen die förderfähigen Wirtschaftsbeteiligten nicht bankrott oder zahlungsunfähig sein und dürfen keine Schulden gegenüber dem Staatshaushalt haben. Unternehmen, die im Fischerei- und Aquakultursektor tätig sind, sind ebenfalls nicht förderfähig. Laurenzio Nicolaescu, Präsident der Umweltfondsverwaltung, erklärte, die Mittel seien ausschließlich für kleine und mittlere Unternehmen bestimmt.
A fost o prioritate pentru administrația fondului pentru mediu pentru acest an să pornim această finanțare.
Es war eine Priorität für die Umweltfondsverwaltung, diese Finanzierung in diesem Jahr zu starten. Wir hoffen, dass mindestens 26 neue Recyclingkapazitäten in Rumänien entstehen. 26 Anlagen, die den Müll nicht nur loswerden, sondern ihn auch in etwas Nützliches verwandeln. Arbeitsplätze, Steuern, Abgaben und eine horizontal entwickelte Wirtschaft. Wir haben versucht, den Finanzierungsleitfaden so zugänglich wie möglich zu gestalten, mit so wenig Bedingungen wie möglich, so dass jeder Akteur, egal ob er bereits in dieser Branche tätig ist oder sich diversifizieren möchte, förderfähig sein kann. Es handelt sich um Projekte mit einem Investitionswert von mindestens 500.000 Euro und höchstens 8,4 Millionen Euro, was dem Betrag entspricht, den die Umweltfondsverwaltung gewährt. Wir verfügen über ein Budget von rund 220 Millionen Euro, das aus dem Nationalen Plan für Wiederaufbau und Widerstandsfähigkeit stammt. Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung im Amtsblatt können alle Wirtschaftsakteure, die an dieser Finanzierung interessiert sind, innerhalb von 60 Tagen ihre Anträge über die von der Verwaltung des Umweltfonds verwaltete IT-Plattform einreichen. Es handelt sich um einen wettbewerbsorientierten Aufruf für ausgereifte Projekte, so Laurenzio Nicolaescu, Präsident der Umweltfondsverwaltung. Wir wollen sehen, dass der Wirtschaftsteilnehmer weiß, was er zu tun hat, unabhängig davon, ob er schon einmal in dieser Branche gearbeitet hat oder nicht. Dass er mit einem ausgereiften Projekt kommt, mit einem seriösen Geschäftsplan, mit einem technischen Projekt, das uns zeigt, dass er die besten Technologien auf dem Gebiet des Abfallrecyclings einsetzen wird.
Adina Olaru mit einem Ausschnitt aus Es grünt so grün, 3 Minuten für die Umwelt, ebenfalls von Montag. Und nun bringen wir ein Fragment aus der Enzyklopädie.
Ein Spaziergang durch die Viertel von Bukarest, in denen die alten Bürgerhäuser erhalten geblieben sind, erinnert unweigerlich an ihre Architektur und die Architekten, die sie gebaut haben. Und an den Marmorplatten eines Hauses oder eines Wohnblocks erkennt der Passant den Namen der Person, deren Werk er gerade betrachtet. 2 wichtige Namen von Architekten finden sich an den Eingängen zu den Gebäuden der Bukarester Bourgeoisie, nämlich Leon Schwarz, auch als Leonida Negrescu bekannt, und Jean Monda. Felicia Waldmann lehrt an der Universität Bukarest die Geschichte der Juden in Rumänien. Und von ihr erfuhren wir die Biografie und die Projekte der beiden, die aus verschiedenen Generationen stammen. Der erste, in chronologischer Reihenfolge, war selbst ein gebürtiger Bukarester.
Cine era Leon Schwarz? Deci s-a născut în 1857 în București.
Leon Schwarz wurde 1857 in Bukarest geboren. Er studierte an der Schule für Straßen- und Brückenbau und ging 1879 nach Paris, wo er die Schule der schönen Künste, Abteilung Architektur, besuchte. Er wurde stark von der Persönlichkeit von Charles Garnier beeinflusst, dem Schöpfer der Pariser Oper und dem stärksten Vertreter des Stils des Zweiten Kaiserreichs. Im Jahr 1887 erwarb er sein Diplom in Architektur. Er wirkte als Aufsichtsperson an der Errichtung der École Centrale in Paris mit und war leitender Architekt für die Bauarbeiten im Pariser Viertel Luxembourg. 1888 kehrte er nach Bukarest zurück, wo er als Chefarchitekt bei den rumänischen Eisenbahnen angestellt wurde. Er war eine Ausnahme, denn als Jude gab es nicht viele Fälle dieser Art. Er trug auch zum Bau der Hafenanlagen in den Häfen von Braila und Galatz bei und arbeitete die nächsten 7 Jahre als Architekt im Ministerium für öffentliche Bildung, ebenfalls eine Premiere. Im Jahr 1895 zog er sich zurück, um sich seiner privaten Arbeit zu widmen. Leon Schwarz prägte als Architekt einige schöne Gebäude in Bukarest vor 1945. Mehr dazu Felicia Waldmann. Er baute mehrere emblematische Gebäude in Bukarest, darunter den Jockey Club, die Handelsakademie, das Hotel Splendid, das heute nicht mehr existiert, das Musikgeschäft Orfeu, alle auf dem Boulevard Victoriae. Während des kommunistischen Regimes wurden sie alle abgerissen.
Es war Adina Olaru mit einem Fragment aus der Enzyklopädie von Dienstag und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie morgen wieder.
Damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite www.rri.ro. Wir freuen uns auch immer über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail an germ@rri.ro. Mein Name ist Anna Nedelea. Ich sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal. Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle von 6 bis 6.30 UTC auf der Frequenz 11.620 kHz, 25 Meter Band, sodann von 14 bis 15 Uhr UTC auf der Frequenz 9.600 kHz, 31 Meter Band und von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 9570 DRM. Im Internet sind wir auf Windows Media auf www.rri.ro zu erreichen. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.